Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast begleitet seit vielen Jahren Menschen auf dem Weg zu mehr Gesundheit, mehr innerer Klarheit und mehr Lebensfreude. Und das über eines der kraftvollsten Werkzeuge, das wir alle jederzeit bei uns tragen, den Atem. Als erfahrener Heilpraktiker und zertifizierter Breathwork-Coach hilft er Menschen dabei, über bewusste Atemarbeit zu mehr Resilienz, emotionaler Balance und Leistungsfähigkeit zu finden. Seine Arbeit vereint fundiertes Wissen, jahrzehntelange Praxiserfahrung und eine spürbare Tiefe in der Begegnung mit seinen Klientinnen und Klienten. Er vermittelt nicht nur Techniken, sondern eröffnet Räume. Räume, in denen echte Veränderung stattfinden kann und das auf körperlicher, mentaler und seelischer Ebene. Am Ende dieser Episode zeigt ihr euch ganz praktisch, wie auch ihr mit einfachen Atemübungen neue Energie, Klarheit und Gelassenheit in euren Alltag einbringen könnt. Herzlich willkommen im T-Talk, Dennis Habermann. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, ganz herzlichen Dank. Freue mich auch, dabei zu sein und über die Einladung.
Hallo Dennis, freue mich auch sehr auf dieses Gespräch mit dir. Und bevor wir zum Atem und zu Breathwork kommen, vielleicht noch mal einen Schritt weiter zurück. Wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass du zu, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, alternativen Heilmethoden gekommen bist? Gab es da irgendeinen besonderen Moment bei dir im Leben oder wie kam es dazu?
Ja, den gab's. Der liegt ungefähr 35 Jahre zurück. Ich war damals 19 und in meiner Abi-Phase. Und war dann so ein bisschen am Rumeiern, auf Deutsch gesagt, und wusste noch nicht so recht, was mache ich jetzt eigentlich. Und hatte dann das große Glück, einen indianischen Lehrer zu treffen, der mich sehr inspiriert hat und sehr geprägt hat. Damals, das war ein alter Apache. Und der hat bei mir das Interesse geweckt für ja Heilweisen, zunächst mal aus der indianischen Welt, dem Schamanismus. Und da wurde ja mein Lebensthema geboren, nämlich Heilweisen zu erforschen, kennenzulernen, selber zu praktizieren, zu prüfen auch. Und dabei ist ganz vieles geblieben für mich, hat sich manifestiert, habe ich vertieft, erlernt, selber anzuwenden, auch weiterzugeben. Und vieles andere wurde auch verworfen. Bin damals dann in die Welt der indianischen Heilmethoden tiefer eingetaucht, bin nach Nordamerika und auch Südamerika gereist, war da einige Jahre unterwegs bei verschiedenen Stämmen und habe seitdem vieles davon auch beibehalten, praktiziere da auch heute noch für mich einiges, bin auch weiter in Kontakt, habe aber danach sehr viele weitere Heilmethoden, Methoden für mehr Wohlbefinden, geistigen Fokus, das zu verbessern, all diese Dinge mir angeschaut, gelernt, habe eine Zeit sehr viel mit dem tibetischen Buddhismus zu tun gehabt, mit Meditationstechniken, habe Yoga gelernt, Qigong, Tai Chi, auch Dinge wie Hypnose vertieft, ne? Habe eine umfassende Heilpraktika-Ausbildung gemacht, habe mich mit Waldbaden beschäftigt und dann ja war es so vor einigen Jahren die Inspiration durch die Begegnung mit Wim Hof, dem als Iceman bekannten Holländer, der jetzt seit über 40 Jahren mit der Atmung forscht und der auch für, denke ich, die im Moment weltweit sich verbreitende ja Breathwork-Welle ganz maßgeblich verantwortlich ist, denke ich, ne, der da als Inspiration für viele, auch gerade durch die Weltrekorde, denke ich, die er so aufgestellt hat, die ja sehr beeindruckend sind, ganz vielen zeigt, wow, was da alles möglich ist mit dem Atem. Ja. Und bei dem konnte ich dann auch schon viel lernen und hatte danach noch etliche weitere gute Lehrer im Bereich Atemtechniken. So mal ein kurzer Überblick, wie ich dazu gekommen bin.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einsteigen. Und zwar, ja. Ich weiß, du hast in Marburg studiert. Bist du auch in Marburg aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Marburg schwerpunktmäßig aufgewachsen. Da habe ich meine Schulzeit verbracht und habe da Abitur gemacht auch.
Und da warst du auch 19, als du dann in Marburg oder auf einem Ferientrip diesen Indianer kennengelernt hast?
Da habe ich in Marburg gelebt. Der ist damals durch letztlich die ganze Welt gereist, hat seine Teachings weitergegeben. Und ich hatte das Glück, dass mir das irgendwie zugetragen wurde und da dem begegnet bin. Ja.
Dann nimm uns nochmal mit. Das heißt, du bist 19 Jahre, du erfährst, es hält jemand einen Vortrag bei euch im Ort, in der Stadt. Das hat dich interessiert, dann bist du dahin. Und was ist dann passiert?
Für mich sind da ganz viele Tore aufgegangen und Welten. Ja, mein Horizont hat sich einfach ganz doll erweitert. Ja, und ich war durchaus vorher auch schon offen für verschiedenste Ansätze im Bereich Heilweisen, Philosophie und Lebensglück, Wohlbefinden über meine Eltern, über meine Großeltern. Ja, schon ganz viel da erlebt, gehört, gesehen. Also so meine allererste Erfahrung mit Atemarbeit liegt in Wirklichkeit sogar noch weiter zurück. Das war keine eigene Erfahrung vom Mitmachen, sondern vom Dabeisein, wie meine eigene Mutter damals in einer Rebirthing-Session, die hatte so eine Gruppe.
Rebirthing ist was? Nochmal ganz kurz.
Das ist eine sehr intensive Atemtechnik von einem der Pioniere der Neuzeit der Atemarbeit. Leonard Orr war der Begründer. War in den 70ern mal so eine Welle. Das ist eine sehr, sehr heftige und intensive Atemtechnik. Und naja, sie hatte das damals in so einer privaten Gruppe, aber zu Hause praktiziert. Und ich war damals schon ziemlich beeindruckt davon. Ne? Da habe ich mal die Tür aufgemacht, das guck, was machen die denn da? Und das ist schon sehr eindrucksvoll, ne? Wenn man Leute sieht, wie die sich so stark vertiefen, allein über den Atem.
Was genau passiert da?
Ja, man erreicht ziemlich tiefe Trance-Zustände, ja, und so das, was das Ziel ist, ist das neue nochmal Erleben der eigenen Geburt, ja, und neu verarbeiten, weil man davon ausgeht, dass es für viele ein relativ traumatisches Erlebnis war. Und um das neu, ja, einzusortieren, auch emotional eben nochmal abzudaten und sich von dem Trauma zu lösen. Ne? Das ist so das, was da die Idee dahinter ist. Also ich habe das selber tatsächlich so in dieser Form nie praktiziert. Ne? Das war einfach damals, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Ne? Ist mir immer in Erinnerung geblieben, da diese Frauen zu sehen, wie die am Atmen sind.
Und die Trauma ihrer Geburt nochmal verarbeitet haben, genau. Oder neu eingeordnet haben.
Ganz genau.
Aber kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen? Ich habe verstanden, du sagst, viele Geburten können durchaus einen traumatischen Beigeschmack hinterlassen. Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Erstmal ist die Geburt natürlich was sehr Tolles, dass man auf die Erde geboren wird. Also ich habe selber 3 Kinder, habe inzwischen sogar ein Enkelkind, bin schon Opa. Ich war schon bei Geburten dabei. Ne? Und wenn man das mal erlebt, dann sieht man, dass das halt neben dem, dass es natürlich was unglaublich Wunderbares ist, ist es halt für sowohl Mutter und sogar auch den Vater, wenn er dabei ist, nicht ganz so intensiv natürlich, aber vor allem auch für das Kind eine sehr heftige körperliche Erfahrung unter Umständen. Ne? Die wenigsten Geburten laufen ja so ganz easy ab. Das gibt's natürlich auch, dass sowas in 30, 40, 50 Minuten passiert. Aber wenn sowas, wie ich es durchaus schon erlebt habe, auch mal 35 Stunden dauert, ja, oder solche Zeiträume, ne, dann sind das natürlich ganz, ganz heftige, auch bedrohliche Erlebnisse. Ja, also da ist so die Zielrichtung dieser Methode. Ne, wie gesagt, das ist nichts, mit dem ich jetzt ganz gezielt arbeite, obwohl das durchaus Streiftechniken, die ich auch in meiner Arbeit verwende.
Das heißt also zusammengefasst, du hattest schon mit 19 die ersten Berührungspunkte. Du triffst diesen Schamanen irgendwann nach deinem Abitur. Hat er auch wiederum Breathwork-Aspekte mit in diesen Vortrag eingebracht oder war das eher breiter angelegt?
Am Rande. Ne? Also da ging es nicht schwerpunktmäßig um Atem. Das war eher später so in den ganzen Meditationserfahrungen oder auch beim Yoga, beim Tai Chi, beim Qigong, waren immer wieder auch Atemtechniken als zentrale Elemente. Aber auch da nicht unbedingt im Zentrum, wohl aber begleitend immer dabei. Ne? Und so dieses ganz gezielte mit dem Atem arbeiten, das ist sowas, was ich jetzt so seit, 5, 6, 7 Jahren ungefähr mache, auch für mich wirklich jeden Tag damit arbeite, eigentlich in der Regel meinen Tag so beginne mit Atemarbeit, ne? Und das einfach unwahrscheinlich wertvoll ist.
Ich würde jetzt, bevor wir da tiefer einsteigen, trotzdem noch mal einmal zurückgehen in den Zeitraum, als du dann diesen Indianer kennengelernt hast. Und ich meine, das eine ist, man macht mal einen Workshop mit, man lernt jemanden kennen, ist beeindruckt. Und das andere ist, man geht dann wie du, ja, auch wirklich in das Land und bereist dann quasi diese Kulturen. Was war da für dich so beeindruckend? Was hast du da gelernt? Was hast du da mitgenommen, was du vielleicht auch heute noch praktizierst oder was dich beeinflusst hat?
Das Verständnis des Lebens, der Welt, der Existenz. Was bedeutet eigentlich Gesundheit, Heilung? Das ist das eine, sowas vom Kopf her versuchen, irgendwie nachzuvollziehen. Das andere ist es, das wirklich zu erleben selber. Ja, das macht einen riesen Unterschied. Und ja, also mich hat das einfach damals sehr inspiriert, wie in diesen Kulturen dort die eigene Existenz gesehen wird, erlebt wird, welche Rituale da stattfinden, um sich zu verbinden mit der Erde, mit den Kräften. Also die Schwitzhütte zum Beispiel ist ein ganz zentrales Ritual in der indianischen Welt. Die gab es tatsächlich in Wirklichkeit früher in sehr vielen Kulturkreisen auf der Welt und ist aber zurückgedrängt worden, um nicht zu sagen ausgerottet worden. Ne? Auch in unseren Urkulturen hier in Europa gibt es Berichte darüber, über ähnliche Rituale und auch in anderen Kulturkreisen. Und die Schwitzhütte zum Beispiel ist was, was ich bis heute jetzt seit 35 Jahren sehr regelmäßig mache. Bin hier in der Gegend in 3 Kreisen aktiv. Das ist glücklicherweise und erfreulicherweise was, was sich auch seitdem die vor allem nordamerikanischen Indigenen uns das wieder zurückgebracht haben, was sich ziemlich weit verbreitet hat wieder über die ganze Welt. Ja. Und daraus auch durchaus wieder was Eigenes gewachsen ist. Es geht natürlich für uns auch nicht darum, irgendwie Indianer zu spielen oder so, sondern es geht darum, sich echt und ehrlich zu verbinden über unser Inneres mit tatsächlich vorhandenen Kräften und allem voran mit der Erde, mit den Elementen. Dort ist das ein Ritual, was auch als Neugeburt, Wiedergeburt. Die Schwitzhütte wird betrachtet als die Gebärmutter der Erde, in die man sich reinbegibt. Da ist stockfinster. Es kommen dann glühende Steine rein in diese Dunkelheit. Da wird Wasser aufgegossen. Es kommen Kräuter drauf, Harze, die riechen herrlich. Und wer das mal erlebt hat, kann bestätigen, man kommt da raus nach 2, 3 Stunden. Das ist übrigens eine Zeit, die könnte man in der Sauna, die nicht so heiß ist, nie aushalten. Aber über das Ritual kann man es dort wirklich sehr gut aushalten, über die Gesänge, die da stattfinden, die Energie, die sich da aufbaut, und man kommt wirklich raus wie neugeboren. Ja.
Das Thema Erleben hat sich gerade ganz stark in deinen Worten wiedergefunden. Du hast gesagt, dass du in Nordamerika, Südamerika warst und da nochmal anders verstanden hast, wie die Menschen dort Heilung erleben oder wie sie Existenz erleben. Kannst du uns da nochmal abholen, was du damit genau meinst?
Ja, also es sagt sich so leicht daher, wir sind alle eins auf der Erde. Das tatsächlich selber zu erleben, zu fühlen, das ist was, was ich dort zum ersten Mal wahrgenommen habe, wie das Menschen wirklich spüren, fühlen, erleben und so ihr Leben auch führen und gestalten. Ja? Eins sein mit allem Leben auf der Welt. Ne? Gibt's ja auch die berühmte Rede von dem Häuptling Seattle, der das so schön auf den Punkt gebracht hat damals. Ne? Und ist vielleicht vielen bekannt, was wir der Erde antun, tun wir letztlich uns selber an. Was wir anderen antun, tun wir letztlich uns selber an, weil wir alle verbunden sind, alle eins sind. Ja. Wie gesagt, es ist das eine, sowas sich irgendwie vorzustellen. Aber wenn man Menschen erlebt, die das wirklich so leben, das fand ich damals sehr beeindruckend. Und das hat mich einfach sehr geprägt, inspiriert und ist mir erhalten geblieben.
Kannst du dich da an einen bestimmten Moment erleben, eine Erfahrung, wo du sagen kannst, da hat sich das besonders wiedergespiegelt und das ist mir bis heute im Kopf geblieben oder im Herz?
Ja, es ist die Präsenz einfach dieser Menschen dort gewesen damals, ne? Wirklich, die mit ihrer Weisheit, die ausstrahlen, mich einfach so stark beeindruckt haben. Da muss manchmal gar nicht viel geredet werden. Ne? Einfach die Präsenz.
Wie sieht so eine Heilzeremonie aus?
Ja, die laufen sehr häufig ab mit Gesängen. Der ganze Stamm oder ein Teil des Stammes versammelt sich um den Kranken und betet und singt. Es werden verschiedene Pflanzen zum Einsatz gebracht, ne? Also sowohl durch Räuchern zum Beispiel, aber auch teilweise durch innerliche Anwendungen. Man sucht ganz stark einfach die Verbindung mit geistigen Kräften. Es wird, wie gesagt, ganz viel gesungen. Da gibt es spezielle Heilungsgesänge, Heilungslieder, die da zum Einsatz kommen. Es ist dann halt natürlich sehr beeindruckend zu sehen, wie Leute wirklich gesünder werden und wie die da rauskommen. Ja, und wie da wirklich ganz entscheidende Dinge passieren.
Wenn man das jetzt so aus der westlichen Perspektive sehen würde, dann könnte man dazu tendieren zu sagen, Herrschaftszeiten, was ist denn das für ein Bogus? Also die tanzen da außen rum und singen und du willst mir erzählen, das ist förderlich für einen positiven Gesundungsverlauf. Und du sagst aber, du hast tatsächlich miterlebt, dass genau diese Mixtur aus diesen Elementen, also Verbindung, Nähe zu anderen Menschen, Gesänge plus diese Kräuteranwendung tatsächlich auch zu Heilungsvorgängen beigetragen hat, die jetzt mehr waren als ich habe Bauchschmerzen oder es geht mir vielleicht seelisch nicht so gut.
Ja, definitiv. Also gerade auch, wenn es um seelische Leiden ging, ja, Leute, die Schicksalsschläge erlitten hatten oder Angst, Schlafstörungen, solche Dinge. Also ich erinnere mich an einen Fall, wo jemand wirklich schwer mit einer Infektionskrankheit zu tun hatte. Ne? Also ich bin jetzt niemand, der sagt, man muss sowas immer so machen und bin da überhaupt kein Fundamentalist, auch nicht als Heilpraktiker, ne? Und bin großer Fan auch der modernen Medizin. Finde es aber dennoch beeindruckend, was alles geht, gerade auch in diesem Feld und Spielraum, der besteht, bevor Dinge sich so weit im Körper manifestieren, dass es dann gar nicht mehr anders geht, als vielleicht eine chirurgische Intervention oder stärkere Medikamente zu brauchen. Ne? Und da gibt es aber vorher in vielen Fällen eben einen Bereich, wo eben solche Methoden, zu denen ja auch viele andere zählen, die jetzt nicht unbedingt nur bei indigenen Naturvölkern praktiziert werden, sondern auch hier, ja, also auch die Homöopathie zum Beispiel oder auch die Akupunktur, solche Dinge, die als Impulstherapien angesehen werden müssen, wo man eben Dinge regulieren kann, bevor sie sich zu einer schwereren Krankheit überhaupt ausweiten. Weil man einfach schon sieht, ah, da ist jemand dauerhaft im Stress beispielsweise und entwickelt nun ja ein chronisches Leiden, zum Beispiel erstmal chronische Kopfschmerzen, ne? So als ersten Level einer körperlichen Manifestation. Und in so einem Bereich, da kann man so viel machen, über eben solche Ansätze.
Wir hatten ja auch schon Ärzte hier im Podcast und selbst in den späteren Phasen, wenn mal Medikamente oder wenn mal Operationen zum Einsatz kommen, die Aussage auch bei denen ist immer, die Heilung startet mit dem Patienten und die Heilung liegt in dem Patienten und die Ärzte können es unterstützen.
Genau.
Ja, aber ohne den Patienten, wenn der nicht will oder wenn er nicht in der Lage ist oder sie nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer, dann hat auch der Arzt wenig Chancen.
Ganz genau.
Ja. Ja. Jetzt verlassen wir mal den amerikanischen Raum. Dann bist du irgendwann wieder nach Deutschland zurückgekehrt und hast dann direkt dich der Heilpraktik zugewandt.
Genau, mir ging es so. Ich bin durch viele Länder gekommen damals und war eine Zeit auch in Costa Rica und habe dort tatsächlich mitten im Urwald habe ich einen deutschen Homöopathen damals kennengelernt. Zufällig. Der hat damals einen Kranken dort behandelt, seinen Reisepartner, der wurde damals von einem Skorpion attackiert und der hat den dort behandelt und das hat mich sehr beeindruckt. Ja, mit dem habe ich mich dann ziemlich viel ausgetauscht und bin im Laufe dieser Gespräche drauf gestoßen, wow, es gibt ja vielleicht doch einen Beruf, der so meine ganze Interessenslage irgendwie ja beinhaltet und abbildet. Und ja, nachdem ich so 3, 3,5 Jahre nach dem Abi unterwegs gewesen war, bin ich dann tatsächlich recht gezielt nach Deutschland zurück und bin dann in so eine 3-jährige Grundausbildung eingestiegen, Heilpraktika-Ausbildung, habe die dann später noch durch ein spezialisierteres Studium fortgesetzt, ne, bin einer derjenigen Heilpraktiker, das ist nicht bei allen der Fall, aber die ziemlich umfassend ausgebildet sind, mit insgesamt fast 7 Jahren Studienzeit. Habe dann vor 25 Jahren hier in Heidelberg meine Praxis gegründet, ne, wo ich auch heute noch bin, in der Nähe vom Neckar.
Und mit was für Themen kommen die Menschen oder sind die Menschen im Laufe der Zeit zu dir gekommen? Und wenn du sagst, du hast so eine breite Ausbildung, was sind so die Methoden, die du im Allgemeinen dann anwendest? Gib uns mal eine Idee davon vielleicht.
Also von Anfang an, mein Schwerpunkt war die Homöopathie und das ist auch heute noch einer meiner Schwerpunkte, neben eben der Atemarbeit, Pflanzenheilkunde und ja, da wo es sich anbietet, arbeite ich auch mit einer manuellen Rückentherapie, eine manuelle Rückenbehandlung nach Dorn. Das ist eine sehr, sehr effektive Methode für sehr viele Fälle. Damit kann man zwar auch nicht alles machen, aber die einfacheren Fälle von Rückenbeschwerden kann man damit ziemlich schnell und wirklich zur großen Überraschung solcher Patienten lösen. Ja, also wie gesagt, wenn ein Fall viel komplexer ist, kann es schwierig werden, stößt die Methode auch an ihre Grenzen. Aber sehr viele Fälle sind eigentlich nicht so schwierig zu lösen. Ja, nämlich dann, wenn ein Wirbel einfach ein bisschen rotiert ist, ein Wirbelkörper, was ziemlich schnell passieren kann, zum Beispiel durch einen Sturz, durch eine andauernde Fehlhaltung, dann kann es zu einer Rotation von so einem Wirbelkörper kommen und das merkt der Betroffene als Schmerz. Besteht das auf Dauer, kann sowas durchaus andere Organe beeinflussen und irritieren bis hin zu ernsthaften Beschwerden. Also um vielleicht mal einen meiner eindrucksvollsten Fälle kurz zu berichten, schon viele Jahre her, da hatte ich eine Patientin, die kam mit Herzrhythmusstörungen. Die kam gar nicht deswegen, die hatte gar nicht die Hoffnung, dass ich da was machen könnte. Die hatte, ich erinnere mich gar nicht mehr, was sonst noch war, irgendwas Leichteres. Auf jeden Fall sagte sie, sie nimmt seit vielen Jahren Medikamente wegen Herzrhythmusstörungen. Und ich habe dann gedacht, na, ich gucke einfach mal am Rücken, ob mir was auffällt. Und tatsächlich war genau auf Herzhöhe ein Wirbel ganz deutlich verschoben, ja, rotiert. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe den mit dieser Technik, die wirklich nicht so schwierig ist, eingerichtet. Die hat sofort gemerkt, es ist viel freier geworden, hat sich auf einmal was gelöst, was sie sofort gemerkt hat, sich im Herzbereich viel freier und lockerer gefühlt und die hat seitdem nie wieder irgendwelche Medikamente gebraucht. Also das Thema war sofort vorbei. So ist es natürlich nicht immer. Es gibt ja auch ganz andere Fälle jetzt von Herzrhythmusstörungen. Ich sage nur, das war einer dieser Fälle, wo es so einfach war. Und es gibt auch viele andere Fälle, wo es eigentlich sehr einfach sein kann, nur wenn es halt niemand macht. Und das ist heute häufig so die moderne Orthopädie, bevor da mal wirklich jemand mit den Händen den Rücken abtastet und selber mal fühlt, was da los ist, sind die Leute schon im MRT gewesen und beim Röntgen und so weiter, ja. Und dann ist es der Radiologe, der dann irgendwie was dazu sagt und nicht mehr der konkrete behandelnde Orthopäde in erster Linie. Ja.
Ich finde das ganz spannend, weil ich immer wieder, also zumindest jetzt zwischen den Zeilen, dieses Wort Verbindung heraushöre. Also du hast das vorher explizit angesprochen, indem du sagtest, Menschen, darf es wieder gelingen, sich stärker zwischen dem Inneren und dem Äußeren zu verbinden? Du hast als Instrument die Schwitzhütte ins Gespräch gebracht. Jetzt gerade höre ich diese Verbindung zwischen, es gibt irgendwie also eine Rückenbeschwerde, da ist irgendwas mit einem Wirbel nicht ganz recht und du hast diese Verbindung zu Herzrhythmusstörungen. Kannst du uns nochmal so ein bisschen abholen, also wie ein Bruch in Verbundenheit als Beispiel, also Bruch in Verbundenheit im Sinne von Verbundenheit zwischen verschiedenen Organen, Verbundenheit zwischen verschiedenen Körperteilen, Verbundenheit vielleicht auch zwischen Seele und Körper. Wie kann sich ein Bruch in so einer Verbundenheit tatsächlich darauf auswirken, dass Menschen an Gesundheit einbüßen?
Ich denke, wir kennen alle das Phänomen, wenn wir zum Beispiel eine schlimme Nachricht erhalten, ja, wie sich unsere Körperwahrnehmung sofort verändert. Ja, wie wir auf einmal eine Änderung im Temperaturhaushalt vielleicht erleben, ein Schweißausbruch stattfindet, ein Zittern vielleicht oder ja, im Magen sich ein flaues Gefühl, eine Übelkeit bis hin sogar zu einem Schmerz ergibt. Ne? Also das ist so ein sehr einfaches Beispiel, was jeder kennt, wie sich seelische Ereignisse direkt im Körper zeigen und manifestieren können. Ja, und das ist nicht immer so deutlich, ne? Wenn sowas über einen längeren Zeitraum eher schleichend passiert, dann nimmt man das nicht immer so deutlich wahr. Ja, aber es passiert trotzdem. Wenn ich zum Beispiel über Jahre einen Beruf ausübe, der mich eigentlich eher stresst und jeden Tag aufs Neue eine Überwindung ist, dann bringe ich vielleicht die daraus entstehenden Magenbeschwerden, ein Magengeschwür nicht mehr unbedingt damit in Verbindung, weil es sich so schleichend entwickelt hat. Ne? Aber dennoch liegt eine Verbindung nahe. Ja? Und das rauszuarbeiten, dafür braucht man manchmal ein bisschen Zeit. Ne? Man muss so einen Fall dann studieren, kennenlernen, vollumfänglich erfassen, um sowas zu verstehen. Ne? Wie sind da die Zusammenhänge? Also manchmal berichten das Patienten auch sehr eindeutig und wissen sofort, ja, die Beschwerde hat genau da angefangen, nachdem mein neuer Job begonnen hat, nachdem ich umgezogen bin, nachdem mein Partner vielleicht eine andere hatte oder die Eltern gestorben sind. Ja, all solche Ereignisse, die im Leben sehr einschneidend sind und prägen oder traumatisierend vielleicht auch wirken, ne? Oder halt einfach auch schleichend stressen, wirken sich sehr häufig einfach nicht nur auf seelische Wohlbefinden, sondern auch körperlich aus und manifestieren sich.
Wie versuchst du bei einem Patienten oder bei einer Patientin von dir zu erfassen, ob es da einen Bruch in der Verbundenheit gibt und dann quasi so auf Ursachenforschung zu gehen?
Also ich mache in meiner Praxis eine sehr umfassende Fallaufnahme. Dafür brauche ich normalerweise so 1,5 bis 2,5 Stunden, je nachdem, je nach Fall. Also wie gesagt, manchmal ist es so, dass Patienten das von vornherein selber ansprechen und wissen und das alles mitverfolgt haben. Und wenn das nicht der Fall ist, da muss man manchmal Detektiv sein. Ja, und da hat man natürlich nach 25 Jahren durchaus so seine Werkzeuge und Erfahrungen, wie man an solche Informationen auch drankommt. Kriegt auch ein Gefühl dafür, wie berichten Menschen Dinge. Ist das gerade ein Thema, was wirklich emotional relevant ist? Oder ist es eher nebensächlich?
Wie könnten sich das Menschen, die unserem Podcast folgen, wie könnten die das auf sich anwenden? Angenommen, jeder würde mal für sich so einen kurzen Check machen wollen rundum, wie stark stehe ich denn noch in Verbindung? Was würdest du da anraten?
Ja, mal hinspüren, wie aktiv emotional ist ein Thema? Das merkt man normalerweise schon, wenn man sich da mal drauf fokussiert, wenn man einen Verdacht hat, ja, könnte mit meiner Beschwerde oder mit meinem entsprechenden Empfinden oder Stress diese oder jene Ursache in Zusammenhang stehen, einfach mal hinspüren, wie aktiv ist das Thema.
Ja. Wie spürt man da rein? Also wie stellt man sicher, dass das nicht ein rein kognitiver Prozess ist?
Ja, das kann durchaus natürlich auch mal nicht so einfach sein, das wirklich zu differenzieren. Ne? Aber in der Regel, glaube ich, spürt man das schon einfach am Level, wie uns das triggert, wie uns das aufwühlt emotional. Also ich will vielleicht mal ein Beispiel erzählen aus der Praxis, was ich so in Erinnerung habe, weil mich das damals ziemlich beeindruckt hat. Das war eine Patientin mit schlimmen chronischen Kopfschmerzen. Die hat mehrfach die Woche ganz schlimme Kopfschmerzen gehabt, migräneartig. Und die habe ich gefragt, ja, wissen Sie denn, wie das angefangen hat? Oder erinnern Sie sich noch daran? Und die hat sofort gewusst, ja, das weiß ich. Das war, als meine kleine Schwester auf die Welt kam. So lange hatte die das schon, seit ihrer Jugend oder späten Kindheit. Und das hat die so getriggert, weil, na, das ist ja nicht in jeder Familie so, aber in manchen Familien ist es so, da rate ich auch immer Eltern ganz gezielt drauf aufzupassen, wenn Geschwisterchen kommen, na, dass das Erstgeborene ja wie vom Prinzen- oder Prinzessinnen-Thron gestoßen wird und auf einmal ist es nicht mehr Nummer eins, sondern nur noch Nummer zwei in der Familie von der Aufmerksamkeit her. Und sowas kann, wenn die Eltern das nicht entsprechend begleiten und coachen und eben das Geschwisterchen einbinden. Man kann das ja auch versuchen, positiv zu arrangieren und das Kind stolz machen. Komm, du darfst jetzt schon mithelfen. Aber wenn es dann heißt, nee, ich habe keine Zeit, du weißt doch, das Baby braucht viel mehr Zeit und ich habe jetzt für dich keine Zeit mehr. Ne? Wenn das so oder so ähnlich kommuniziert wird, dann kann das ziemlich traumatisch sein. Wie gesagt, bei dieser Patientin war das sofort klar für die. Ne? Ich habe sie dann gefragt, ja, wie aktiv ist das Thema jetzt noch emotional? Ne? Und es war noch voll aktiv. Ne? Sie ist da nie rausgekommen aus dieser ja, Eifersucht, hat bis zu dem Zeitpunkt darunter gelitten. Und das war, wie gesagt, genau der Moment, wo diese Kopfschmerzen angefangen hatten. Und da hat sie nie eine Lösung dafür gefunden, eine funktionierende, außer Schmerzmittel. Aber
und konntest du ihr helfen?
Ja, ja. Das war wunderbar. Wir haben da natürlich einfach entsprechende Mittel, die eben auch in diesen seelischen Bereich hineinwirken.
Wie zum Beispiel?
Ja, da müsste ich jetzt ziemlich weit ausholen, um die Arbeitsweise der Homöopathie zu erläutern. Vielleicht ganz kurz, also wir wissen einfach von Hunderten, genau genommen Tausenden Mitteln, wie sie wirken durch Arzneimittelprüfungen. Also um es ganz kurz zu umreißen, es werden Substanzen eingenommen von freiwilligen Probanden in einer sogenannten Arzneimittelprüfung, um zu schauen, was machen denn diese Mittel eigentlich? Und daraus wissen wir über die Wirkungsweise Bescheid. Und das sind eben nicht nur körperliche Symptome, sondern wenn man sieht, in so einer Arzneimittelprüfung ist jetzt ein Großteil der Probanden auf einmal in einem bestimmten Stimmungsbild angekommen, entwickelt zum Beispiel auf einmal Unruhe oder Ängste oder andere noch differenziertere seelische Zustände, dann geht man davon aus, das könnte was oder hat sogar wahrscheinlich was mit diesem Mittel zu tun. Und bevor das dann aber wirklich in das sogenannte Arzneimittelbild auch aufgenommen wird und einfließt, muss es sich erstmal wirklich auch in der Anwendung, in der Praxis beweisen, dass man wirklich sagt, aha, da hat jemand zum Beispiel mit Wut, mit Eifersucht, Kummer, was auch immer zu tun. Und durch dieses Mittel konnte das gelöst werden oder verbessert werden.
Mindful Moment. Sehr oft fehlt uns im hektischen Alltag die Verbindung zu unserem Körper. Und das, obwohl der uns sehr wichtige Signale senden kann. Dass Körper und Geist miteinander verbunden sind, davon gehen inzwischen viele ExpertInnen aus. Dennis erinnert uns daran, wie wichtig es ist, wieder aktiv nach der Verbundenheit zum eigenen Körper zu suchen. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal aktiv die Verbindung zu deinem eigenen Körper priorisiert, gerade wenn er dir Signale wie Schmerz, Unruhe oder Müdigkeit sendet? Vielleicht nimmst du dir einfach einmal ein paar Minuten Zeit und gehst mit einem Signal, einem Symptom deines Körpers, das er dir schon länger sendet, in Kontakt. Und frage dich und lass die Antworten einfach völlig intuitiv auftauchen. Wenn mir dieses Symptom etwas sagen könnte, was für eine Botschaft hätte es für mich? Welches Bedürfnis könnte hinter diesem Symptom stecken, das ich vielleicht zu lange vernachlässigt habe? Erinnere dich daran, dass dein Körper immer mit dir spricht. Und manchmal braucht es nur einen Moment der Achtsamkeit, um die Antworten zu hören.
Ich würde jetzt gerne mal Richtung Atmung kommen. Du hast ja schon beschrieben, es kam über den Iceman, über Wim Hof. Unter anderem kamst du dazu. Und wie hast du dann den Impuls aufgegriffen und dann sogar in deine praktische Arbeit mit überführt?
Ja, also zunächst mal war die eigene Erfahrung natürlich am Anfang zu erleben, wie dieses sich wirklich einfach mal ganz gezielt eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, aktiv zu atmen, ne, nach einer bestimmten Technik, was das machen kann, was das für eine Kraft hat, das hat mich erstmal selber total beeindruckt. Und in der ersten Zeit habe ich halt erstmal selber mich da vertieft, wollte da unbedingt mehr wissen und habe einfach ganz viele, so viel wie möglich, Lehrer kontaktiert, aufgesucht und verschiedenste Lehrgänge absolviert und mich da reingearbeitet, bis ich dann angefangen habe, immer mehr in der Praxis auch Techniken weiterzugeben. Erstmal so ein bisschen nebenher bei Patienten, die eigentlich wegen oder für was anderes kamen, und habe einfach gesagt, ja, probieren Sie doch mal diese Technik aus oder jene Technik aus, die einfach dazu gepasst hat. Denn man kann mit dem Atem so unglaublich viel machen. Es gibt so eine kleine Bubble von Leuten, die das inzwischen verstanden haben und immer mehr auch da reingehen. Wer das mal erlebt hat, ja, hört eigentlich normalerweise nicht mehr auf, mit dem Atem zu arbeiten. Aber es gibt immer noch ganz viele Leute, die haben überhaupt keinen Schimmer davon, was alles möglich ist mit diesem, ja, ich sage immer gerne, das allerwichtigste und beste Werkzeug, was wir wirklich immer bei uns tragen. 24 Stunden kostenlos zur Verfügung, ist eigentlich völlig verrückt, das nicht bewusst zu benutzen. Vor allem, weil die Techniken meistens sehr einfach sind. Die sind gar nicht so komplex. Ich sage immer gerne, der entscheidende Trick und der Hauptschlüssel, das klingt erstmal banal, ja, oder lustig, aber ich meine das ganz ernst. Der ganz entscheidende Schlüssel ist wirklich, wir müssen es einfach tun. Selbst 5 Minuten reichen schon, um in die Nähe von so einem Effektlevel zu kommen, wo wir wirklich den Effekt von so einer Atemtechnik spüren können. Und häufig ist es natürlich noch länger und noch mehr besser, aber so ab 5 Minuten, das gilt für viele oder die meisten Atemtechniken, können wir das erleben.
Gib uns mal eine Idee, welche Atemtechniken es zum Beispiel gibt. Also jetzt, klar, es gibt ganz viele, das ist vollkommen klar, aber du hast ja zum Beispiel gesagt, du machst es für dich ja auch jeden Morgen. Was nimmst du da oder was gibt's sonst noch?
Also wir haben verschiedene Bereiche von Atemtechniken. Die Geschichte der Atemtechniken ist ja in Wirklichkeit schon Jahrtausende alt. Und es war in fast allen Kulturen der Welt ein Element, vor allem aber so im Fernöstlichen, im Himalaya, Indien, im Yoga, die alten Mönche und alten Schamanen, auch in der schamanischen Welt, in Südamerika zum Beispiel, gab es immer Atemtechniken, auch in der christlichen Mystik übrigens bei uns. Und man hat für verschiedene Zielrichtungen bestimmte Techniken, die sich dafür eignen. Und wenn ich jetzt morgens mit dem Atem arbeite, dann wähle ich die Übung aus oder eine Übung aus dem Bereich, wo ich den Eindruck habe, das ist das, was ich gerade am nötigsten brauche, um den Tag gut zu starten. Und wenn ich zum Beispiel morgens aufwache und habe einen riesen stressigen Tag vor mir, ich weiß schon, oh je, und mir gehen schon Sachen durch den Kopf, die mich ein bisschen unruhig machen, weil ich weiß, oh, klappt das alles so und kriege ich das hin zeitlich? Und ja, dann würde ich eher eine Technik wählen, die mich in die Ruhe bringt, die mich ausgleicht, ausbalanciert und dieser Unruhe entgegenwirkt. Und an einem anderen Morgen, ja, wenn ich aufwache und fühle mich eher schlapp und denke, oh je, wie komme ich jetzt richtig in die Gänge? Ja, dann gibt's Techniken, die eben zur Energieschöpfung und zum Wachwerden, Fokus schärfen, dann geeigneter sind. Ja.
Kannst du grob aufschlüsseln, wie sich die Techniken unterscheiden, also Ruhe versus Energietanken?
Ja, also ich meine, wir können ja später auch nochmal konkret in so eine Technik reinspüren.
Gerne.
Im Wesentlichen gibt es Techniken, die wirken Sympathikoton, also regen den Sympathikus an. Also für alle, die jetzt zuhören, denen das nicht so klar ist, wir haben ja ein autonomes Nervensystem, das an den allermeisten Körperprozessen beteiligt ist. Genau genommen die, die eben unbewusst ablaufen. Und dieses autonome Nervensystem oder auch vegetative Nervensystem hat 2 Anteile, die Gegenspieler, Parasympathikus und den Sympathikus. Und der Sympathikus ist halt zuständig für Aktivierung. Man sagt immer Kampf- und Fluchtfunktion. Also in die Gänge kommen, Energie pushen. Während der Parasympathikus über seinen großen Nervus vagus, diesen großen Körpernerv, der sich überall hin verästelt und verzweigt und fast alle Organe ansteuert, für Runterkommen, Beruhigung, zuständig ist. Ja? Also wenn jemand in einem Angstzustand zum Beispiel ist, ja, oder in einem Zustand großer Unruhe, dann geht es darum, über den Parasympathikus da entgegenzuwirken. Ja?
Das heißt, wir können also über den Atem, um das so nochmal zu rekapitulieren, Zugriff auf unser autonomes Nervensystem, also eigentlich ist das ein Widerspruch, weil es heißt ja autonomes Nervensystem, das heißt, das läuft von sich aus, aber was ich gerade verstehe ist, man kann da durchaus proaktiv drauf einwirken.
Ganz genau.
Und dann hat man so zwei Bereiche und der eine ist eher für die Energie zuständig und der andere fürs Entspannen. Der energetische ist der Sympathikus, der ansonsten für so typische Impulsreaktionen wie Angriff oder Flucht zuständig ist und der andere ist der Parasympathikus, der ist aktiv, wenn es darum geht, Essen zu verdauen und sich ein bisschen zu entspannen, korrekt?
Ganz genau. So könnte man das mal grob umreißen. Und du hast da völlig recht, diese Atemtechniken gezielt zu nutzen, ist einer der ganz wenigen Wege, ganz gezielt das autonome Nervensystem wirklich zu beeinflussen. Also wir können über Atemtechniken nicht nur das autonome Nervensystem ganz gezielt beeinflussen, wir können tatsächlich die Körperchemie beeinflussen. Also wenn man das sich mal vergegenwärtigt, was das bedeutet konkret, wir können bestimmte Botenstoffe zum Beispiel aktivieren, in der Ausschüttung stimulieren. Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin zum Beispiel, die an wiederum dann ganz vielen sehr prägenden, für das Wohlbefinden sehr entscheidenden Prozessen beteiligt sind. Wir können sogar den pH-Wert des Blutes verändern mit Atemtechniken. Ne? Auch das, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet, ja, das ist Wahnsinn. Ja.
Führ das vielleicht gerade nochmal kurz aus, diesen kausalen Bezug zwischen pH-Wert des Blutes und physiologischer Gesundheit oder eben auch Risiken, die aufkommen können.
Ja, es ist so, dass viele, vor allem chronische Krankheitsprozesse in einem sauren Körpermilieu unterhalten werden, ausgelöst werden und eben dadurch ihren Gang nehmen und gestützt werden durch dieses saure Milieu. Wenn es uns jetzt gelingt, den pH-Wert immer mal ins Basische zu verändern, ins Alkalische, dann ist das ziemlich beeindruckend und kann ganz entscheidende Impulse liefern. Ich meine, das bleibt ja nicht auf Dauer dann so, aber immer mal ist schon einiges, was da passieren kann im Körper, wo chronische Prozesse durchaus positiv beeinflusst werden. Wir können über den Atem auch die Gehirnwellen ganz direkt beeinflussen und verändern. Auch das ist sowas, was wirklich, also ich finde, das ist hoch beeindruckend. Vor allem, wenn man sieht, da gibt's einfache Techniken und es funktioniert wirklich. Dafür muss man keine riesenlange Praxis betreiben oder irgendwelche Substanzen einnehmen oder sonst was für Sachen unternehmen, sondern einfach über eine Atemtechnik, die dazu noch relativ einfach ist, können wir von unserem Alltags-Beta-Wellenzustand in einen Alpha- oder sogar Theta-Wellenzustand uns begeben.
Warum ist das wichtig?
Ja, also das eine ist natürlich der Vorteil von Entspannung, wenn wir einfach gestresste Menschen sind, das ist heute ein Phänomen, was sehr viele Menschen betrifft, einfach gestresst zu sein. Und wenn wir gestresst sind, können wir nicht unbedingt so aus unserer Mitte, aus unserer Kraft schöpfen, haben nicht unbedingt so einen guten Zugriff auf unser kreatives Potenzial oder, um vielleicht so einen Begriff auch mal ins Spiel zu bringen, unsere innere Weisheit, die wir normalerweise in uns tragen, aber in so einem gestressten Zustand nicht unbedingt da so einen Zugriff drauf haben, nicht damit verbunden sind. Gehen wir in einen Alpha-Wellenzustand oder sogar einen Theta-Wellenzustand, dann sieht das ganz anders aus. Ja, dann sind wir deutlich entspannter und haben auf einmal Zugriff auf diese Bereiche und könnten zum Beispiel auf einmal sehr kreative Ideen bekommen. Also mir ging das ganz häufig so, gerade in der tiefen Atemarbeit sind mir so in den letzten Jahren die besten Ideen entstanden. Zum Beispiel auch die Idee, vor einigen Jahren unser Projekt Power Breathwork zu gründen und wirklich so die allerbesten und effektivsten Atemtechniken rauszufiltern und daraus ein Angebot zu machen, ein Programm zu machen, was Leute wirklich ganz konkret wahrnehmen können. Und das war auf einmal auch mitten in einer Atemarbeit, wo ich sehr tief versunken war, war das auf einmal da als Idee, als Vision, die ich dann auch ziemlich schnell in Angriff genommen habe. Ja.
Ich hatte ja das Vergnügen, auf einem deiner Atemworkshops in Heidelberg Gast sein zu dürfen.
Genau.
Und bin immer noch sehr beeindruckt, nicht nur davon, welches breite Portfolio an Atemtechniken du damals mit uns geteilt hast. Ich würde vermuten, es waren bestimmt um die 25. Und du hast uns quasi auch an die Hand gegeben, wofür ist welche Atemtechnik zuständig oder gut. Und was ich auch wahnsinnig beeindruckend fand, ist, dass am Ende der Session, ich glaube, da hast du eine circa halbstündige Atem-Breathwork-Session angeleitet.
Ja.
Und wie viele hochgradig emotionale Erlebnisse die Menschen in dem Moment wohl hatten. Also das habe ich daran gesehen, dass ich es nicht nur gehört habe, wie viel da geweint wurde oder eben auch in Teilen, ich will nicht sagen geschrien, aber eben, also Menschen waren durchaus auch sehr, sehr laut in der Art und Weise, wie sie sich da geäußert oder zum Ausdruck gebracht haben. Was passiert da in dem Moment mit den Leuten?
Also in der Atemarbeit speziell, ich nenne das immer gern Atemreise. Das war übrigens mehr als eine halbe Stunde, ist fast eine Stunde gewesen, wo wir, also ich arbeite da mit 2 bis 3 verschiedenen Techniken, die so im Bereich verbundener Atem, Conscious Connected Breathing zu Hause sind und was eine sehr tiefe Reise nach innen ermöglicht und Zugriff und Berühren von Emotionen, die im Nervensystem gespeichert sind und im Körper gespeichert sind und das zum Teil schon sehr, sehr lange. Und ich behaupte, einer der Gründe, warum viele Leute sehr oberflächlich und flach atmen, ist der, dass durch ein tiefes Atmen die Emotionen berührt werden. Und das wollen viele nicht, weil es einfach schmerzhaft ist. Ja, wer einen schlimmen Kummer erlebt hat, ein traumatisches Erlebnis hatte, so bei den Atemreisen, die wir da machen, sind das ganz häufig. Also wir haben ja immer so eine Feedback- und Sharing-Runde am Ende und hören so ein bisschen, was war da, was haben die Leute erlebt. Sehr häufig sind da ganz alte Emotionen aus der frühen Kindheit manchmal, die die Leute nie vom Kopf her wirklich benennen, beschreiben oder einordnen konnten, es gar nicht mehr auf dem Schirm hatten überhaupt. Woher kam das? Was ist da eigentlich los? Aber dieses Gefühl, was sie auf einmal berühren, ist ihnen total bekannt. Ja, das ist was, was sie ihr Leben lang schon kennen. Und dann geht's darum, die Tiere machen das besser, wenn die ein schlimmes Erlebnis haben. Die schütteln sich hinterher und verarbeiten das auf die Weise schon mal ein Stück weit besser. Das machen wir in der Regel nicht. Und Verarbeitungs- und Heilungsreaktionen, die wir zeigen könnten in so einem Moment, wie beispielsweise zu weinen oder uns zu schütteln oder zu schreien, das machen wir ja häufig nicht, aus den verschiedensten Gründen, weil es vielleicht auch negativ bewertet würde. Gerade Jungs oder Männer kennen das so, komm, Heulsuse, stell dich nicht so an. Heul jetzt nicht rum. Und auf die Weise ist es negativ besetzt. Wir machen es einfach nicht. Und was passiert? Wir speichern so ein schlimmes Erlebnis im Körper ein, im Nervensystem ein. Und da bleibt das und entzieht sich irgendwann auch der bewussten Kontrolle, bleibt aber im Unterbewusstsein wirksam, hält uns von vielen Dingen ab oder beeinflusst uns mehr oder weniger. Ja, sowas wieder zu berühren und dann neu zu verarbeiten, hilft dabei, sowas zu heilen und zu lösen, zu klären, dem einen Ausdruck zu geben jetzt, das einfach nochmal rauszuholen und neu zu verarbeiten, zum Beispiel durch einen Schrei. Also ich erinnere mich an einen Teilnehmer mal zum Beispiel, der hatte ein Wutthema und das war absolut verständlich. Ich meine, klar, wenn uns im Leben jemand massiv auf die Füße tritt und sowas über vielleicht einen langen Zeitraum, klar ist man dann auch wütend. Das ist eine völlig normale und gesunde Reaktion. Ja. Und der hat wirklich fast diese ganze Atemreise hindurch, hat der wütend geschrien. Und das war für den so wichtig und so hilfreich. Der hat danach gesagt, wow, er fühlt sich auf einmal befreit. Ja. Das Thema ist irgendwie emotional, er kann es fühlen, es ist gelöst. Ja, solche Rückmeldungen kriegen wir immer wieder, dass Leute auch manchmal Wochen danach noch berichten, vielen, vielen Dank für diese Erfahrung, für den Raum da, mich klären zu können, heilen zu können, das endlich loslassen zu können. Ne? Das sind häufig Trauerthemen, Kummer. Manchmal sind es auch so unterbewusste Glaubenssätze, die Leute mit sich rumtragen, irgendwelche blöden Sachen, die irgendwann mal jemand gesagt hat zu uns, die uns dann so lang beschäftigen, und sowas dann mal loszulassen, zu erkennen überhaupt, ne? Das kann sehr, sehr wertvoll sein.
Ja. Und ich glaube mal, also ich meine, Kai, du hast es ja schon erleben dürfen. Ich meine, wir kennen ja beide Wim Hof. Ich experimentiere mit Buteyko, habe holotropes Atmen ausprobiert. Jetzt für jemanden, die das hören, ja, was du jetzt erzählt hast, und sagen, boah, das soll alles atmen können. Jetzt machen wir keine Atemreise hier und werden auch nicht gleich uns anschreien. Aber so mal die klassischen, ich sage mal in Anführungszeichen, Use Cases, du hattest es ja schon angesprochen. Wie kann ich Energie gewinnen? Wie kann ich vielleicht Stress abbauen? Wie kann ich vielleicht gerade vorm Schlafen, ja, wo viele Menschen Einschlafprobleme haben, wie kann mir der Atem richtig eingesetzt helfen? Kannst du einmal uns und die Hörerinnen ein paar Ideen geben, ein paar Techniken geben? Also fangen wir an mit energievoller Start in den Tag. Wie kann sowas zum Beispiel aussehen? Und dann vielleicht als Kontrast, wie kann so ein beruhigender Start, den du vorhin beschrieben hast, in den Tag aussehen?
Genau, also eine Energieschöpfungstechnik wäre eine ganz einfache, indem wir dreimal durch die Nase direkt hintereinander einatmen, ja, und dann durch den Mund einfach loslassen. Direkt hintereinander, ohne zwischendrin auszuatmen, dreimal schnell. Ja, und da jeder Einatemzug von diesen dreien versuchen, etwas kräftiger als den davor zu nehmen und dann einfach loslassen durch den Mund. Ja, das mal 10 Mal hintereinander, dann kann man eine kurze Pause machen und dann direkt eine weitere Einheit von 10 Mal. Und wenn man das 4 Runden lang praktiziert, dann merkt man schon, wie sich der Energielevel langsam hebt.
Ne? Ganz kurze Frage, ist es entscheidend, ob ich jetzt bei der Einatmung in den Bauch oder in den Brustraum atme, oder ist egal?
Möglichst tief runter in den Bauch, ne? Also wirklich möglichst tief runter, ja, tief einatmen. Da gibt's jetzt noch verschiedene Varianten und Level, um das zu steigern. Aber da das jetzt ein Audio-Podcast ist, etwas schwierig, das hier zu demonstrieren. Aber das ist ein guter Einstieg. Mhm. Ja.
Wie lang geht die Pause zwischendrin, zwischen den Runden?
Einfach nur ganz kurz, bis man sich wieder soweit bereit fühlt, in die nächste Runde zu starten.
Okay.
Ja, also das sind 5 Sekunden, 10 Sekunden, je nachdem, nicht viel länger. Ja. Und da einfach mal 4 Runden durchführen, dann merkt man schon einen Zuwachs. Ja, kann sein, dass man auch noch mehr Runden bräuchte oder braucht, und das kann man dann auch problemlos machen. Ja. Und zum Ausgleichen, Runterkommen, Beruhigen, da gibt's eine ganz tolle Übung. Das ist auch die Übung, die ich überhaupt am allerliebsten teile und auch am allermeisten bisher Patienten mit auf den Weg gegeben habe und die ich auch dann gerne teile, wenn gerade nicht so viel Zeit ist, irgendwie viel zu erläutern, viel zu erklären oder auf Risiken auch hinzuweisen, weil die ist sehr harmlos. Da ist wirklich nichts zu befürchten. Die kann jeder einfach machen. Könnte es vielleicht sogar so ein bisschen als Breitbandatemtechnik beschreiben. Und da kriege ich wirklich schon lange sehr viele überwältigende Rückmeldungen dafür von denen, die es wirklich machen. Ne? Also auch das, also an der Stelle nochmal, das Entscheidende ist, man muss es wirklich machen. Es reicht nicht, das dann irgendwie mal eine Minute lang zu machen und es dann wieder zu lassen, weil sich noch nicht alles verändert hat sofort. Ja, aber wenn wir dem mal 5 oder besser 10 Minuten Zeit geben, dann wird sehr schnell spürbar, da passiert wirklich was. Ne? Also da stellt sich wirklich innere Ruhe ein. Man findet innerlich in den Frieden, in Balance. Das ist eine Technik, die ich deswegen vor allem auch so gern empfehle, weil die nicht nur effektiv ist, sondern so einfach ist. Ne? Denn wir atmen einfach 6 Sekunden lang ein und dann 6 Sekunden lang wieder aus. Und das Ausatmen durch den Mund gegen die Lippenbremse, das ist ein ganz entscheidendes Element, dieses gestreckte, lange, langsame Ausatmen. Also nicht einfach nur rauslassen, sondern wirklich wie beim Kerzen auspusten, ne? Gegen die Lippenbremse. Das ist der Moment, wo der Parasympathikus stimuliert wird, der Nervus vagus stimuliert wird, der Parasympathikus aktiviert wird, ne? Und das ist ein ganz entscheidendes Element bei dieser Technik. Und das tiefe, langsame Einatmen, Also wer da eine freie Nase hat und das gut durch die Nase hinkriegt, 6 Sekunden lang auch tief einzuatmen, der sollte besser die Nase nehmen. Ich stelle aber fest, dass es bei vielen Leuten nicht so gut funktioniert, weil entweder die Nase nicht frei ist oder ja die Übung nicht so da ist. Dann ist es auch möglich, durch den Mund einzuatmen. Entscheidend ist also 6 Sekunden lang einfach innerlich mitzählen. Da geht es nicht um Präzision, ob es mal 5,5 oder mal 6,5 sind, sondern ungefähr dieser Zeiteinheit einhalten und das mal Minimum 5 Minuten durchführen. Und das ist etwas, wo Leute aus Stress runterkommen, rauskommen, aus Angstzuständen rauskommen. Also wir haben noch gezieltere Techniken für wirklich extreme und schlimme Panikzustände, Angstzustände. Ne? Aber das ist so für den, ja, sagen wir mal, ersten Grad an Stress und Angst wunderbar. Ist auch eine Technik, die wunderbar dabei helfen kann, in den Schlaf zu finden. Ja, also sowohl, wenn man schon gar nicht reinfindet am Abend, wie auch wenn man nachts aufwacht und wach liegt, einfach beginnen, diese Technik durchzuführen. Und normalerweise passiert da sehr, sehr viel in Richtung, ja, in Schlaf finden, runterkommen, beruhigen.
Du hast über einen weiteren Bereich gesprochen, nämlich das Thema mit den Gehirnwellen, also mehr Zugang zur inneren Weisheit, vielleicht Intuition etc. bekommen, indem es uns gelingt von Beta-Wellen. Also ich habe verstanden, das ist das, was wir eigentlich primär den Tag über erleben. Das sind ja sehr kurz getaktete Wellen, eher hoch in geschmeidigeres Wellenspektrum zu finden, also in Richtung Alpha oder Theta. Was wäre da eine angebrachte Atemübung und wann würdest du das empfehlen?
Ja, es ist so, dass viele Atemtechniken in diesem Bereich wirken. Aber wenn man das ganz gezielt sucht und das möglichst schnell umsetzen will, erreichen will, da wäre vor allem ja so eine intensive Atemtechnik wie der verbundene Atem sinnvoll, beziehungsweise auch die als Wim Hof Atmung bekannt gewordene Technik ist da schon recht ähnlich, ne, das in Wirklichkeit aus dem tibetischen Tummo kommt, ne, ist eigentlich nicht von Wim Hof selber erfunden, aber der hat es natürlich ausgegraben und bekannt gemacht. Also da kommt man schon in diesen Bereich. Und mit dem verbundenen Atem, das ist eine sehr ähnliche Technik und gleichzeitig aber auch ein bisschen anders, weil sie eben über einen sehr langen Zeitraum angewendet wird, praktiziert wird. Also da kann man wirklich mal eine halbe Stunde aktiv atmen und dann erreicht man all diese Dinge ziemlich gezielt und deutlich. Also die Veränderung der Gehirnwellen, Ausstoßen verschiedenster förderlicher Botenstoffe, auch Endorphine zum Beispiel, das Glückshormon.
Wie atmet man hier dann ein und aus? Wie wäre da die Technik?
Ja, also an der Stelle vielleicht kurz vorab nochmal, ja, um das nicht zu vergessen, darauf hinzuweisen. Ne? Also weil so diese softeren Atemtechniken, wie das, was wir eben beschrieben haben, das 6-1-6-aus, auch als Kohärenzatmung bekannt. Ne? Das ist was, da habe ich keine Bedenken, kann jeder überall anwenden, vielleicht nicht gerade beim Autofahren, aber so diese Aktivatemtechniken, da sollte man schon erstens für Ort und Zeit sich wirklich vorsehen, nie beim Autofahren, nie im Wasser, nie beim Bedienen einer Maschine oder überall da, wo man Verantwortung trägt, ne? Weil es besteht immer eine kleine Restmöglichkeit, dass einem sehr schwummrig wird, man kollabiert oder in Ohnmacht fällt, was überhaupt nicht schlimm ist, wenn man halt auf dem Sofa liegt oder auf einer Matte liegt, aber sehr blöd wäre, wenn man halt in so einer Situation ist. Also das einfach mal vorab. Und dann gibt's durchaus auch ein paar Kontraindikationen. Wer einen Schlaganfall hatte, wer herzkrank ist, Schwangere sollten da nicht unbedingt intensiv einsteigen. Und auch Leute, die mit Schizophrenie zu tun haben oder Epilepsie. Also das sind so Dinge, einfach um das auch vorweg zu sagen, bevor ich die Technik kurz erläutere. Ja, weil das ist was, also ich nehme tatsächlich auch nicht alle in unsere Workshops auf, sondern mache immer so einen kleinen Vorab-Check. Und mit diesen Intensivatemtechniken, wie gesagt, die sind natürlich sicher. Atmen ist natürlich sicher. Ja, nur in diesen Grenzbereichen ist es ganz gut, ein bisschen vorsichtig zu sein und da sehr genau hinzugucken. Die Technik geht so, dass wir uns eben innen entsprechend sicheren, liegenden, idealerweise Zustand begeben und dann durch den Mund atmen. Also es gibt auch Intensivatemtechniken durch die Nase. Diese Technik mache ich am liebsten durch den Mund und zwar einmal in den Bauch, dann direkt ohne auszuatmen in die Brust und dann lassen wir einfach los. Ja, also ja, Bauch, Brust loslassen. Und das über einen längeren Zeitraum ohne Pause durchgeführt, führt ziemlich tief rein. Ja, und es eignet sich zur Unterstützung, da eine Musik aufzulegen. Ja, damit hat man gleichzeitig ein Zeitmaß, was man durchaus verlieren kann, so von sich aus, wenn man da tief eintaucht ansonsten. Und es unterstützt einfach auch nochmal die Technik.
Mindful Moment. Atmen. Das tun wir den lieben langen Tag ganz automatisch. Aber bewusst atmen? Hui, wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Dass der Atem ein überraschend kraftvolles Tool ist, um uns zu erden, zu beruhigen, klarer zu sehen und zu fühlen, diese Idee läuft uns in diesem Podcast nicht zum ersten Mal über den Weg. Umso mehr ist das deine Chance, dieses kraftvolle Werkzeug mal wieder für dich zu nutzen. Nimm dir diese Woche doch einfach mal 5 Minuten Zeit, ein kleines Experiment zu machen. 5 Minuten, in denen du ungestört bist und dich ganz auf eine der Übungen konzentrieren kannst, die Dennis gerade vorgeschlagen hat, die er auch die Breitbandatemtechnik nennt. Stell dir einen Timer auf 5 oder auch mehr Minuten. Mach es dir bequem im Sitzen oder Liegen. Schließe vielleicht sogar die Augen oder lasse den Blick weich werden. Und nun atme 6 Sekunden lang durch die Nase ein und 6 Sekunden mit einem laut aus. Genau. That's it. 5 Minuten. 6 Sekunden lang durch die Nase ein und mit einem laut 6 Sekunden lang aus. Gönne dir diesen Moment der Achtsamkeit und spüre einmal in dich hinein, wie der Atem dir neue Klarheit und Ruhe schenkt. Und vielleicht nimmst du dir noch öfter diese Woche diese 5 Minuten für dich Zeit.
Du hattest gerade eben auch im Kontext angesprochen, mit Dopamin, Serotonin und Co. Gibt es da noch was? Weil das würde mich jetzt interessieren, um die jetzt gezielt anzusprechen, oder ist das eben auch die Conscious Connected Breathing, was du gerade eben erwähnt hast, was das mit auslöst?
Also das ist die Technik, die da vielleicht mit am meisten bewirkt im Körper. Es gibt aber auch noch viele andere Techniken. Ich führe jetzt sehr weit, da die einzelnen Techniken jeweils zu beschreiben, was die genau machen. Die meisten Techniken wirken im Körper eben auch in Richtung Körperchemie, Botenstoffe. Wer Yoga kennt, weiß vielleicht vom Feueratem, ne? Kapalabhati, das ist sowas, ne? Ganz bewährte, traditionelle, eine der bekanntesten Techniken aus dem Pranayama, aus dem Yoga. Gibt wirklich die verschiedensten. Ne? Also wen das näher interessiert, gerne bei mir melden, bei uns melden oder einfach mal auf einen Workshop kommen. Da tauchen wir ein in diese Techniken und Effekte.
Super, ich glaube, das können wir nur empfehlen. Du bist im Raum Heidelberg unterwegs, wo ich die Menschen erreichen können.
In Heidelberg machen wir das jetzt seit 2 Jahren recht regelmäßig. Da haben wir einen ganz tollen Platz direkt am Neckar, ein Yoga-Zentrum, und machen da alle 4 bis 6 Wochen einen Tagesworkshop und breiten uns aber gerade aus in Städte, die wir an einem Tag gut erreichen können mit Hin- und Rückfahrt. Wir waren schon in Stuttgart, in Kaiserslautern, in Wiesbaden, Darmstadt waren wir jetzt gerade, Landau, und ja, wollen uns da auch noch weiter ausdehnen vom Radius her in der Zukunft.
Super. Würden wir mit in die Shownotes packen, ne? Also so deine Termine, die in kommender Zeit anstehen?
Sehr gern, ja.
Super, vielen Dank.
Dann vielen, vielen Dank, lieber Dennis, für deine Zeit, für deinen Einblick in dein Leben über Heilung, über Verbundenheit und Atmung. Jedes einzelne Thema, ja, nochmal ein Raum für sich. Aber du hast einen guten Einblick gegeben, spannenden Einblick, wie ich finde, Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gern. Danke euch für die Einladung.
Vielen lieben Dank, Dennis. War großartig. Was eine schöne Aufnahme, was ein cooles Gespräch, viele reichhaltige Inhalte. Lieber Oliver, was ist für dich so hängen geblieben? Was nimmst du dir mit?
Genau, einfach ein rundes Paket, würde ich mal sagen. Ich fand die ganze Reise eigentlich sehr schön, wie wir es beleuchtet haben mit ihm. Angefangen bei seiner Zeit da, was ja jetzt für einen 19-Jährigen nach dem Abi nicht unbedingt selbstverständlich ist, dann da indigenen Völkern nachzuforschen und dann einige Zeit mit denen zu verbringen und das dann auch noch in sein späteres Leben zu integrieren. Ich finde das einfach sehr inspirierend, sehr spannend und sehr schön zu sehen, dass und wie es wirkt bei ihm in seiner täglichen Arbeit und dass diese in Anführungszeichen alternativen Heilmethoden wirksam sein können. Und vor allem eben diese, ich meine, wir hatten es ja auch schon im Podcast mit dem Stee Severinsen, ja, über Breathwork, dass diese unglaubliche Kraft, die unser Atem einfach bietet als Superpower, ja, hier mit ihm nochmal tiefer zu legen und sehr konkret zu machen mit ein paar Anwendungsfällen, glaube ich, die also mindestens mal für mich relevant sind und ich auf jeden Fall in meine Routine einbauen werde. Wie sieht's bei dir aus, Kai?
Also ich gebe dir mit allen Punkten total recht. Was ich wahnsinnig spannend fand war, und das hatte ich auch schon im Gespräch selbst angesprochen, dieser Punkt rund um Verbindungen. Also das ist ja was, was mich auch so ein bisschen umtreibt und ich fand das so spannend, aus welchen Perspektiven er das beleuchtet hat. Und na, dass wir als Menschen dazu tendieren, wenn wir nicht aufpassen, die Verbindung nach außen zu verlieren, also zu den, er hat es so genannt, zu den Elementen. Und dann eben aber auch diese innere Verbindung zu uns selbst, Körper und Geist sind jetzt meine Worte und dass eben der Atem einfach als so eine Art Verbindungspartner hier helfen kann, wieder mehr in Einklang zu kommen. Das fand ich sehr, sehr gut und dann eben auch spannend, wie viele unterschiedliche Anwendungsgebiete es hier gibt. Ja, also wirklich, ich möchte mich energetisch aufladen, ich möchte eher runterkommen, ich möchte meine Gehirnwellen verändern, um intuitiver und vielleicht auch noch kreativer agieren zu können. Das fand ich einfach in Summe großartig und ich finde, es ist so sinnvoll, sich mit diesen einfachen Themen zu beschäftigen, insbesondere dann, wenn sie so wirkungsvoll sind. Das ist einfach so meine übergreifende Zusammenfassung von dem, was ich mitgenommen habe und von dem, was mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Genau, wie passend für CEO deines Lebens, einfach und wirkungsvoll, was gibt Schöneres? Und wenn auch euch, liebe Zuhörerinnen, diese Sendung gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, gerne 5 Sterne, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden und in 2 Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.